Im Monatsrückblick für den Juni will ich dir wieder einige Dinge näher bringen, die ich erlebt habe in diesem Monat. Zum Beispiel habe ich eine Ausbildung als Keynote-Speaker gemacht. Dann gab es auch wieder interessante Links und Updates. Zum Beispiel das Sustainable Web Design Modell wird reformiert im Herbst wahrscheinlich. Da gibt es einen Entwurf. Und es gibt natürlich wie immer auch ein paar interessante Jubiläen, unter anderem die Cookies. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu Web But Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei diesem Monatsrückblick. Wir sind zwar eigentlich schon in der Sommerzeit, aber ich habe das Gefühl, im Juni ist wirklich sehr viel passiert bei mir persönlich. Und auch im Podcast ist natürlich wieder einiges passiert. Wir hatten Anfang Juni die Episode Website-Crawler als Klimakiller. Für mich persönlich eine der Lieblings-Solo-Folgen, die ich bisher aufgenommen habe. Dann hatte ich ein interessantes Interview mit Anita Schüttler zum Thema Green Coding für mehr digitale Nachhaltigkeit. Am 13. Juni wurde das ausgestrahlt. Am 20. Juni gab es dann wieder ein Interview mit Elisa Trecher zum Thema Sind rechtskonforme Webseiten umweltfreundlicher? Fand ich auch ein sehr inspirierendes und spannendes Gespräch. Und letzte Woche hatte ich nochmal ein Interview, und zwar mit Dr. Ralf Hintemann zum Thema, warum belastbare Zahlen und Prognosen so schwierig sind. Also wenn du da noch nicht reingehört hast, also ich finde alle Folgen vom Inhalt her wirklich klasse. Aber ist natürlich meine subjektive Meinung. Gebt mir gern euer Feedback dazu. Auch nochmal die Aufforderung: Für LinkedIn Live haben wir immer noch nicht die 150er-Schwelle erreicht. Wir sind immer noch bei 100 ein paar 30. Wenn wir das erreichen, dann will ich mal sehen, dass ich da vielleicht auch ein LinkedIn-Live-Event mal organisiere. Das heißt, wenn ihr das wollt, geht bei LinkedIn auf den Kanal von Web But Green und folgt ihm. Würde mich freuen. Gut, neben dem Podcast, habe ich schon gesagt, ist noch was anderes Wichtiges passiert. Und zwar war ich glaube vom 7. bis 9. Juni bei Annabelle Whitney in Frankfurt zu einer Ausbildung zum Keynote-Speaker. Das war schon eine ziemlich andere Welt für mich. Wir sind da freitags angekommen mit ein paar Ideen, was wir vielleicht machen. Wir waren insgesamt 10 Leute, die auf die Bühne wollten. Am Ende waren bis auf eine auch alle auf der Bühne. Das hatte aber dann private Gründe, warum das nicht geklappt hat. Und wir haben dann an den 2 Tagen doch sehr stark uns aus unseren Komfortzonen bewegt. Ich zum Beispiel habe mich komplett von PowerPoint-Folien getrennt und hatte dann am Ende nur eine. Habe dann auch versucht, die Rede interessanter mit Humor und Emotionen und persönlichen Geschichten anzureichern, was du als Wissenschaftler normalerweise nicht machst. Und ich fand das insgesamt eine sehr spannende Erfahrung, aber auch eine sehr herausfordernde und anstrengende Geschichte. Wenn dich das interessiert, ich verlinke dir das Video, das sind 8 Minuten. Wir hatten auch nur so wenig Zeit, die wurde dann auch aufgezeichnet. Es gab eine Fotosession und ich habe das auf unserem YouTube-Kanal von Web But Green geteilt und freue mich da auf dein Feedback. Wenige Tage danach hatte ich noch einen extrem interessanten Auftritt, und zwar war ich zu einer Keynote bei der Firma E.ON eingeladen vor dem ganzen internen Digital-Marketing-Team, um dort eben Themen wie digitale Nachhaltigkeit, digitaler Hausputz, Optimierung von digitaler Kommunikation den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Und das kam auch sehr gut an. Wir hatten auch einen sehr guten Rahmen. Das war so ein Schlösschen, Schloss Bensberg in der Nähe von Köln. Ein sehr würdiger Rahmen. Habe ich auch bei LinkedIn geteilt, wenn dich das interessiert. Und das soll so die Zukunft sein, solche Keynotes. Klar, DAX-Konzern wie E.ON ist natürlich immer Champions League, aber ich mache die natürlich auch gerne für andere Firmen in unterschiedlichen Längen und passe die auch individuell an. Dann bin ich jetzt auch seit kurzem OMT-Botschafter. OMT kennt ihr ja wahrscheinlich, Online-Marketing-Treff. Die haben noch immer die Konferenz und ich habe mich dort eingebracht ins SEO-Team, weil zwischen SEO und Nachhaltigkeit gibt es doch die meisten Schnittmengen und werde dann dort eben auch versuchen, dann die Themen nochmal näher zu bringen und vielleicht auch mal auf der OMT-Konferenz als Speaker aufzutreten. Das ist also auch neu. Dann ist auch mein Artikel in der Website Boosting, den habe ich, glaube ich, hier schon mal erwähnt, jetzt öffentlich zugänglich. Und zwar war das ja der, wo es um Datenvolumen und CO2-Emissionen ermitteln und überwachen geht und Monitoring aufbauen. Nach einem Jahr werden ja bei der Website Boosting immer freigeschaltet für jedermann, habe ich auch in LinkedIn geteilt und habe dann doch festgestellt, dass es doch etliche Leute gibt, die die Website Boosting nicht haben. Aber wie gesagt, der Artikel, den verlinke ich euch auch in den Shownotes, der ist jetzt frei zugänglich für alle. Gut, was hatten wir noch? Ich habe mich jetzt seit kurzem dem Programm Presse Rockstars von Marieke Frick angeschlossen, um dann auch nochmal das Thema digitale Nachhaltigkeit jetzt nicht nur immer im Internet zu haben, sondern auch mal zu versuchen, das vielleicht in große Printmedien, Tageszeitungen, Magazine oder man darf ja träumen, auch ins Radio oder Fernsehen vielleicht zu bringen und bin da sehr gespannt. Das ist ein sehr strukturiertes Programm. Du kriegst da immer Hilfe von Journalisten, die deine Mails angucken, die dir helfen, deine Website zu optimieren. Und da bin ich auch sehr gespannt. Das dauert ein Jahr, was das denn bringen wird. Ich habe das Stichwort Website gerade genannt. Das hatte ich auch im letzten Monatsrückblick schon angekündigt. Ich bin immer noch dabei, die mit dem statischen Website-Generator Hugo aufzubauen. Wir haben jetzt schon ein Template, das wir sehr stark entkernt haben. Und wir werden dann auf unter 500 Kilobyte pro Page Impression am Ende auf jeden Fall kommen. Aber da muss halt auch erstmal ein bestehendes Template extrem entkernt werden. Aber ich denke mal, wenn das soweit ist, werde ich da auch nochmal eine eigene Folge zu machen, wie dieses Projekt gelaufen ist. Und ich bin gespannt, wie diese neue Website dann ankommt. Und letzter Punkt persönlich. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, ich mag LinkedIn nicht so und mache einen Mastodon-Account. Den habe ich auch einige Monate gehabt. Gut, ich gebe zu, ich war da nicht so oft unterwegs, aber ich habe es jetzt insgesamt auf 7 Follower gebracht in 3 Monaten und habe dann irgendwann gedacht, macht eigentlich keinen Sinn oder ist auch dann digitaler Müll, einen solchen Account zu haben, wo so wenig passiert, wo leider auch so wenig Leute unterwegs sind und habe den jetzt wieder gelöscht und muss halt dann, wenn ich irgendwas zu sagen habe mit LinkedIn und den ganzen Problemen des Algorithmus leben, das betone ich ja auch immer wieder, wenn ich da irgendwas poste. Aber das ist, glaube ich, die einzige Chance für mich, um in Social Media irgendwie ein paar Leute zu erreichen. Wobei ich halt die Fachinformationen dann immer hier diesen Monatsrückblick vorenthalte. Gut, das ist ein gutes Stichwort, Fachinformationen. Ich habe ja gesagt, es gab wieder einige interessante Veröffentlichungen. Den Website-Boosting-Artikel habe ich eben schon erwähnt und ich kann auch schon ankündigen, dass in der nächsten Website-Boosting auch ein Artikel von mir erscheinen wird, den ich im Moment noch schreibe. Sei gespannt, ich werde dann auch hier wieder drüber informieren, aber der wird natürlich erstmal nur wieder im Printheft zu sehen sein. Da müsst ihr euch dann andernfalls noch etwas gedulden. Beziehungsweise ich werde auch, glaube ich, wieder 10 Exemplare kriegen und werde dann mir überlegen, die dann nochmal unter die Leute zu bringen mit vielleicht einem kleinen Quiz. Gucken wir mal, wie wir das machen. Dann habe ich noch eine interessante Seite gefunden und zwar gibt es einen Technology Carbon Standard. Da gibt es auch eine Website dazu. Die könnt ihr euch gerne mal ansehen, weil wenn ihr euch mit dem Greenhouse Gas Protokoll beschäftigt, da gibt es ja immer diese Scope 1, 2, 3 Einteilungen. Das ist alles immer sehr schön für physische Produkte, aber für Software oder auch Webseiten, Cloud, ist das natürlich alles erstmal nicht geeignet. Und diese Leute, die diese Seite hier aufgemacht haben, die haben hier einiges zusammengestellt. Was sind Upstream Emissions, zum Beispiel die Hardware der Angestellten in der Firma oder Server, Storage. Und dann gibt es halt Operational Emissions, das heißt beim Gebrauch. Das wäre dann zum Beispiel auch beim Besuch von Webseiten und es gibt dann die Downstream Emissions, eigentlich immer der sehr interessante Fall, der normalerweise weggelassen wird. Das sind dann die End-User-Devices, wo dann bei bestimmten Social-Media-Plattformen eben so die Musik spielt und die Hauptemissionen dann stattfinden. Also ich finde das eine sehr interessante Seite. Hab jetzt noch nicht so genau verstanden, wer da dahinter steckt oder ob das irgendwann mal ein offizieller Standard werden kann, aber man kann ja zumindest einige Anregungen kriegen zu Scope 1, 2, 3 Emissionen, was so Webseiten und generell Clouds und alles, was damit zu tun hat, sich nochmal anzugucken. Der dritte Link ist auch relativ interessant, ist aber ein relativ langes PDF-Dokument, hat die schöne Überschrift General Policy Framework for the Eco-Design of Digital Services vom Mai 2024. Und zwar ist das offenbar in Frankreich so. Da gibt es eine Organisation, die sich ACAP nennt. Und die haben halt diese Guidelines veröffentlicht. Und das sind eigentlich die ersten anscheinend in der EU, die dann auch verbindlich sein sollen, nach denen sich dann Webdesigner oder Webseiten dann richten sollen. Habe ich auch erst gerade entdeckt und noch nicht so ganz gelesen. Erinnert so ein bisschen an die Sustainability Webdesign Regeln des World Wide Web Konsortiums. Und ihr habt dann immer zum Beispiel einzelne Empfehlungen sind dort drin und dann steht dann immer, wie schwer ist das umzusetzen, Level of Difficulty, Level of Priority, was soll es erreichen. Also wenn ihr selbst Webseiten entwickelt und sehen wollt, wie ihr irgendwas nachhaltiger gestaltet oder was es hier für Möglichkeiten oder Ideen kriegt. Ihr kriegt wahrscheinlich auf jeden Fall noch Anregungen für Dinge, an die ihr noch gar nicht gedacht habt. Aber wie gesagt, das Ding ist halt relativ lang, hat, glaube ich, und wenn ich scroll's gerade nochmal durch, 151 Seiten, aber ist halt sehr gehaltvolle Lektüre. Nächster Link, das habe ich ja schon in der Einführung angekündigt, das Sustainable Web Design Model, habe ich ja schon öfter erwähnt. Da kommen auch die berühmten 360 Gramm CO2-Emissionen pro Gigabyte Datenvolumen her. Ich habe ja immer schon darauf hingewiesen, dass diese Zahl doch etwas wackelig ist und auch die Zahlen auf einer Studie beruhen. Und es gibt jetzt offenbar neuere Zahlen aus dem Jahr 2023, dass man doch wohl festgestellt hat, dass die Effizienz des Internets deutlich höher ist. Das heißt, dieser Wert von 360 wird wahrscheinlich sehr stark nach unten korrigiert werden demnächst, vielleicht auf 100. Und dann müssen natürlich alle Berechnungen angepasst werden. Das wird natürlich auch wieder zu einiger Verwirrung führen. Oder die Leute denken, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm, wenn dann ein Gigabyte nur noch 200 Gramm oder 100 Gramm sind. Problem ist natürlich, das Datenvolumen steigt natürlich exorbitant, was übertragen wird. Also Rebound-Effekt haben wir auch schon sehr oft erwähnt. Und schaut euch das gerne an. Aber meine Meinung kennt ihr. Ich gucke mir immer das Datenvolumen an und gucke, dass ich das reduziere. Und wie ich das letztlich in Emissionen umrechne, das wird halt immer eine Berechnung mit einigen Unbekannten bleiben und individuelle Faktoren wie Grünstrom zum Beispiel beim Betrachter der Seite auf dem Weg dorthin oder im Rechenzentrum. Und der Anteil des Grünstroms soll zwar berücksichtigt werden, aber ist halt ein bisschen schwierig. Aber es ist wichtig, dass auch dieses Modell sich weiterentwickelt. Und wenn es halt neue Zahlen gibt, sollte man das natürlich berücksichtigen. Da habe ich noch einige interessante Kurznachrichten wieder gefunden für euch, die ich auch natürlich wie alle Sachen, die ich hier erwähne, wieder in den Shownotes verlinke. Also es gibt jetzt Forscher, die rausgefunden haben, dass man seltene Erden dank Bakterien zu 85% recyceln kann, das heißt rückgewinnen kann. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn denn Elektroschrott überhaupt zurückgegeben wird. Das ist ja das andere Problem. Erstens wird er nicht zurückgegeben. Wir horten ja alle auch unsere IT und alten Handys zu Hause. Aber wenn er zurückgegeben wird, sind das natürlich alles Verbundmaterialien, wo es extrem schwer ist. Klar, Metalle sowie Gold kann man vielleicht noch rückgewinnen, aber ob das wirtschaftlich machbar ist, ist auch immer die Frage. Aber die seltenen Erden haben ja auch noch ein anderes Problem, dass wir da sehr stark von China abhängig sind. Und wenn hier Wissenschaftler sinnvolle Recyclingverfahren finden, dass wir die ganzen seltenen Erden dann auch selber wieder rückgewinnen können aus Elektroschrott, insbesondere aus Smartphones. Bildschirmen ist ja relativ viel davon drin. Dann wäre das natürlich eine super Sache. Lest euch das gerne mal durch. Es sind österreichische Forscher, die das übrigens gemacht haben. Dann habe ich eben schon über Handys geredet. Da gab es auch eine sehr interessante Studie vom Wuppertal-Institut. Die habe ich euch auch verlinkt. Die Überschrift lautet: Mehr Lebenszeit fürs Handy, wie wir die Emissionen halbieren können. Das ist jetzt bezogen auf den Lebenszyklus eines Smartphones und die konnten hier wirklich dann berechnen und belegen, dass wenn wir Handys halt nicht wie jetzt im Moment durchschnittlich 2,5 Jahre deutlich länger nutzen, dass wir dann für den ganzen Lebenszyklus die CO2-Emissionen pro Handy halbieren könnten. Und das ist natürlich eine Sache, wenn Handys länger halten oder wenn halt die Updates länger verfügbar sind. Das ist ja oft auch das Problem, warum man sich ein neues Handy anschaffen muss. Oder der Akku ist verklebt oder du kannst nicht reparieren oder es wird dann zu teuer. Da wäre es halt schön, wenn dann auch die Politik dann noch mal mehr reguliert oder zum Beispiel auch Irrsinn verbietet, wie Verträge bei Telekom und Co., dass du jedes Jahr ein neues Handy in deinem super Firmenvertrag kriegst. Das sind eigentlich alles Dinge, die können wir uns fast nicht mehr erlauben und die sind eigentlich auch überflüssig, weil man muss nicht jedes Jahr das neueste Modell von egal welchem Smartphone-Typ haben, ist halt meine persönliche Meinung. So, das war jetzt Telekom-Bashing. Jetzt kommt aber auch mal ein ausdrückliches Telekom-Lob. Ihr wisst ja, ich bin immer ehrlich. Und zwar hat meine Frau vor kurzem auf ihrem Smartphone gesehen, warum steht hier oben 5G? Ich habe doch gar keinen 5G-Vertrag, sondern nur LTE. Und dann hat sie mal ein bisschen gegoogelt und hat dann gefunden, dass die Telekom offenbar zum Start der Fußball-EM ein automatisches Gratis-Update für alle Kunden gemacht hat, also die jetzt wirklich nur bei der Telekom sind, irgendwelche Subunternehmen wie Congstar etc., da gilt das nicht, dass sie eben allen Leuten ein 5G-Upgrade geschenkt haben. Das heißt, das soll über 4 Millionen Verträge betreffen. Ist natürlich eine super Sache. Ihr kriegt dann ohne Aufpreis auch ein schnelleres Internet. Und ich habe ja auch schon öfter erwähnt, dass das 5G-Netz natürlich deutlich nachhaltiger ist wie LTE. Vom Stromverbrauch her ist es weniger als die Hälfte oder ich glaube sogar noch weniger. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Muss natürlich auch dazu sagen, die machen das jetzt nicht, um uns irgendwie zu beglücken, weil es ist offenbar günstiger für sie, das 5G-Netz weiter auszubauen als das LTE. Das wollen die wahrscheinlich irgendwann noch abschalten, aber ist vollkommen egal. Wenn ihr Telekom-Kunde seid und bisher nur LTE hattet, schaut mal auf euren Smartphone, ob da jetzt 5G steht und dann wisst ihr auch, warum. Und das ist natürlich eine super Sache, was das Internet auch nochmal nachhaltiger macht. Natürlich jetzt nicht noch viel mehr surfen, sonst habt ihr natürlich wieder den berühmten Rebound-Effekt. Und ich habe gestern oder vorgestern auch eine Mitarbeiterin glücklich gemacht. Die hat ein Fairphone, auch mit LTE, gehabt. Und da habe ich gesagt, guck mal auf dein Handy, du bist doch Telekom-Kunde. Und da sagt sie, stimmt, habe ich noch nicht gemerkt. Super. Und vielleicht habe ich ja von euch auch noch jemand glücklich gemacht mit diesem netten Update. Ob andere Mobilfunkanbieter das auch machen, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Wenn, dann könnt ihr das natürlich mir gerne schreiben, dann erwähne ich das im nächsten Update. Ich hatte vorher schon Fairphone mit 5G-Vertrag, deswegen habe ich da jetzt nichts von. Aber wie gesagt, die anderen haben was von mich. Nur mal gucken, vielleicht kann ich jetzt irgendwo in einen billigeren Tarif wechseln, weil 5G haben die ja damals noch ein bisschen höher verkauft. Nächster Punkt, ihr habt vielleicht auch mitbekommen oder eine Mail bekommen von Facebook, Instagram, dass die praktisch alle Daten, die ihr dort generiert, für KI-Trainings benutzen wollten. Das hat einen gewissen Aufschrei ausgelöst. Es war auch die Frage, ist das überhaupt zulässig? Aber es gab dann so viele Beschwerden, unter anderem auch von der Datenschutzorganisation von Max Schremp, die sich ja NOIP, Not Your Business, nennt, dass Meta das erstmal auf Eis gelegt hat. Ihr habt das vielleicht erlebt, dass das auch Zoom gemacht hat. Hat natürlich auch wieder einen Nachhaltigkeitsaspekt, weil wenn dann nämlich wieder viel mehr Daten für KI-Trainings benutzt werden, kostet es natürlich auch wieder mehr Strom, mehr Ressourcen. Und man muss halt übersehen, wie sich das weiterentwickelt. Klar, kostenlose Accounts haben immer einen Preis, wisst ihr ja, aber ich kenne das noch von Google, als es den Aufschrei gab, als die irgendwann Gmail hatten und dann nur Werbung anzeigen wollten, kontextbezogen, gab es einen Riesenaufschrei. Aber wenn jetzt hier alles, was man in Social Media macht, für KI-Trainings benutzt wird, auch privateste Chats, das kann eigentlich nicht sein. Und ich hoffe, dass das auch nie kommen wird. Wobei ich da eigentlich nicht aktiv bin. Mich juckt das auch gar nicht. Aber ich würde mal behaupten, ich bin da die sehr große Ausnahme, der nicht den ganzen Tag in Instagram und Facebook hängt. Wobei ich eine Ausnahme machen musste für die Presse-Rockstars, musste ich wirklich über meinen Schatten springen, aber dann einer geschlossenen Facebook-Gruppe frei beitreten, aber das geht halt nun mal nicht anders. Da musst du halt mal auch über deinen Schatten springen. Aber ich habe genau 0 Follower bei Facebook und das wird auch immer bei 0 bleiben, weil ich habe diesen Account nur, weil ich da für unser Online-Magazin Analytic News und auch für WebBad Green gelegentlich mal was poste über diese Firmen-Accounts oder diese Unternehmens-Accounts. Ansonsten nutze ich das überhaupt nicht. Und bitte schickt mir da auch keine Vernetzungsanfragen, sonst was. Die werde ich halt grundsätzlich ignorieren. Wenn ihr euch mit mir vernetzen wollt, dann bitte ausschließlich über LinkedIn. Danke für euer Verständnis. Gut, und dann habe ich noch als letzten Tipp, das ist auch noch mal eine Veröffentlichung von meinem Gast von letzter Woche, von Dr. Ralf Hintemann, mit der Überschrift "Wer profitiert vom Rechenzentrumsboom in Deutschland?" Das ist auch ein relativ langer Artikel, der bei Golem erschienen ist. Schaut da gerne auch mal rein, weil es ist halt so, es werden in nächster Zeit sehr viele neue Rechenzentren gebaut werden, aber das haben wir auch in der Folge diskutiert. Wo soll der ganze Strom herkommen? Und es gibt auch Vorgaben, dass eben Ökostrom in gewissen Mengen verwendet werden muss. Und es gibt ja schon Länder, die den Bau von Rechenzentren gestoppt haben, weil die Stromnetze das nicht mehr hergeben. Da hat Ralf auch neben Irland, was ich schon wusste, auch die Niederlande genannt. Das wusste ich dann nicht. Und sehr interessanter Artikel, was da so auf uns zukommt und wo die Reise im Internet vielleicht hingehen wird in den nächsten Jahren oder ob es dann irgendwann so sein wird, dass dann auch hier in Deutschland gesagt wird, ich habe es auch gehört für Frankfurt, dass die auch nicht mehr alle Rechenzentren bauen lassen oder genehmigen, weil die Abwärmenutzung, das ist ja auch jetzt neuerdings vorgeschrieben, nicht geht. Also das sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Gut, und letzter Punkt, das sind noch ein paar Ereignisse, die ich nochmal zusammengetragen habe. In dem Fall sind es jetzt 3. Und zwar hat Donald Watts Davis, der hat mir auch nichts gesagt, der hätte jetzt am 7. Juni seinen 100. Geburtstag gehabt und der war im Prinzip einer der Väter, der die dezentrale Netzstruktur und das Packet-Switching mitentwickelt hat in den 1960er Jahren. So funktioniert das Internet ja heute auch noch. Das war so ein gewisser Sicherheitsgedanke, dass eben Pakete oder dass dann Nachrichten nicht verloren gehen können, wenn irgendwie mal ein Teil nicht übertragen wird. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass manchmal die Übertragung dann länger dauert, wie es sein müsste. Aber diese ganzen Internetprotokolle stammen halt ursprünglich aus dem militärischen Sektor. Und da war eben Sicherheit der Daten oder verlustfreie Übertragung das wichtigste Kriterium und nicht unbedingt die Schnelligkeit. Wie gesagt, der hätte jetzt dann seinen 100. Geburtstag gehabt. Dann hatte vor kurzem am 23. Juni Windsurf, oder Surf spricht man es, glaube ich, aus, seinen 80. Geburtstag, der ist auch noch unter den Lebenden und wird ja auch als Vater des Internets bezeichnet, weil er unter anderem ja auch an der Entwicklung des TCP-IP-Protokolls beteiligt war. Und das ist natürlich auch einer der wichtigsten Menschen im Internet und der ist auch mit Preisen überzogen worden. Ich verlinke euch hier mal den Wikipedia-Artikel, wenn ihr über den was nachlesen wollt. Also ohne Windsurf und auch den Donald Watts Davis gäbe es das Internet so, wie wir es heute haben, wahrscheinlich nicht. Oder es wäre vielleicht später gekommen, waren halt sehr wichtige Menschen im Internet. Und der dritte, den ich noch erwähne, ist auch ein sehr wichtiger Mensch im Internet. Das hatten wir auch in der Folge mit Elisa Drescher. Das war ganz, ganz witzig. Und zwar das erste Cookie im Internet wurde im Juni 1994 gesetzt. Das genaue Datum ist nicht mehr bekannt. Und zwar heißt dieser Mensch Lou Montulli, lebt natürlich auch noch. Verlinke ich euch auch nochmal die Wikipedia-Seite dazu. Und zwar ging es darum, erstmal nur zu sehen, ob ein Besucher schon mal auf einer Seite war, um ihn dann vielleicht Spracheinstellungen oder irgendwas nochmal zu laden, dass er den nicht nochmal machen muss. Und ihr wisst alle, was daraus geworden ist im Laufe der Zeit. Ich hatte ja auch mal das Interview mit Dr. Felix Sühlmann-Faul. Und da habe ich ihn auch ja gefragt, ja, ist das eigentlich so der Startschuss des Digitalkapitalismus? Weil heute habt ihr ja, wenn ihr eine Session im Browser macht oder eine Stunde, hunderte bis tausende Cookies gesetzt und ihr werdet getrackt und verfolgt, wenn ihr da keine Vorkehrungen trefft. Und Auslöser war eben dann diese Entwicklung von Lou Montulli, der das auch im Mozilla-Browser oder in Netscape hieß der ja früher, dann gemacht hat. Und das wurde natürlich dann später zu einem Internetstandard und ist ja heute auch oft in der Diskussion, nehmen wir nur die ganzen Cookie-Banner, die nicht rechtskonform sind, und das hat eben alles auch mit dem Cookie-Thema zu tun, aber das ist ja das generelle Problem. Wir wollen nicht für Inhalte zahlen oder bezahlte Abos machen, dann müssen wir halt leider mit Tracking und Daten zahlen, aber das haben wir auch schon sehr oft thematisiert, also das war dann das dritte Jubiläum. So, damit bin ich auch am Ende dieses ereignisreichen Monats. Ich hoffe, du kannst hier einiges mitnehmen oder hast auch ein paar Sachen gelernt oder wirst noch mal ein paar Dinge nachlesen, zum Beispiel zum Sustainable Web Design Modell oder zu diesem Technology Carbon Standards oder diese Design Policies für Digital Services, diese lange PDF-Datei. Würde mich freuen, wenn du da einiges mitnimmst. Schreib mir gerne, wenn du Fragen dazu hast, und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht, und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.